Heute habe ich wieder eine Gästin im Podcast eingeladen, eine Autorin, die ihr Buch mitgebracht hat. Hallo Martina.
Hallo Christina.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Du hast ein Buch geschrieben, bei dem ich erst nicht ganz genau wusste, ob es was für mich ist. Ich sage es dir ehrlich. Und dann habe ich aber reingelesen und dachte, oh mein Gott, das ist der perfekte Zeitpunkt, denn
Oh
ich
meine
habe eine,
Göttin, bitte.
oh meine Göttin, genau, oh mein göttliches Wesen. Das ist der perfekte Zeitpunkt, denn ich habe eine Teenage-Tochter und in deinem Buch geht es darum, seine Töchter oder seine Tochter zu begleiten, wenn es in die Zeit kommt, dass die erste Periodenblutung ansteht, die Menarche. Dein Buch heißt Sei stolz, eine Frau zu sein, eine Anleitung für Mütter und Töchter und drauf steht auch noch mit inspirierenden Übungen und Ritualen, die Raum schaffen, Weiblichkeit in ihrer Vielfalt lustvoll zu feiern. Also ein Titel, der auf jeden Fall neugierig machen kann.
Ja, hoffentlich.
Wie bist du dazu gekommen, das Buch zu schreiben?
Okay, also erstmal ganz, ganz lieben Dank an dich, Christina, dass ich hier dabei sein darf, dass ich erzählen darf über mein Buch Baby. Und was mich auch total interessieren würde, weil du gesagt hast, dein erster Eindruck war erstmal, ist das überhaupt was für dich? Und da würde ich gerne auch nachher nochmal nachhaken, aber jetzt beantworte ich erstmal deine Frage. Mir ging es so wie dir. Also ich hatte eine Tochter, die, oder ich habe immer noch eine Tochter, aber damals war sie 9. Ich habe sogar zwei Töchter und hat mich gefragt, was muss ich denn machen, wenn ich das erste Mal meine Menstruation habe? Also sie wusste schon, wie das so ungefähr ist, warum wir die Menstruation haben und so weiter. Aber es ging halt mehr so um praktische Dinge. Und dann habe ich ihr halt erzählt, ja, du kannst dann, wenn du das Gefühl hast, ne, es kommt jetzt vielleicht bald, kannst du die Binde mitnehmen in die Schule, wir kaufen dir dann ein schönes Mäppchen und so, und da kannst du es reintun. Und ja, aber ich habe so gemerkt, ja, diese praktischen Tipps, das ist eine Seite der Medaille, aber ich habe bei ihr ganz stark so im Gesicht auch diese Gefühle wieder gespiegelt gesehen, wo ich so dachte, oh, das ist Angst oder Ekel damit verbunden. Und das fand ich ganz furchtbar, ja. Wobei ich natürlich verstehen kann, dass so ein junges Mädchen erstmal, ne, also Blut bringst du in Verbindung mit Schmerzen, mit Wunden, mit Angst natürlich, ja. Und ich war aber an der Stelle komplett hilflos. Also ich habe gedacht, oh Mensch, was kann ich ihr denn jetzt sagen, ja, dass sie das irgendwie positiver wahrnimmt und so. Und mir ist auch nichts eingefallen an der Stelle. Ich habe so händeringend gesucht und irgendwann kam mir so und dann sagte ich, ja, also es gibt da sogar in irgendwie Kulturen, wo das gefeiert wird, ne, ein Fest anlässlich der ersten Menstruation. Und dann sagt sie so sinngemäß, was, auch noch feiern, das wäre ja noch schöner so quasi. Und ja, und dann hat mich das nicht mehr losgelassen, ne? Ich dachte, nee, also wir müssen da als Mütter auch was anderes mitgeben, auf den Weg ins Frausein. Und dann habe ich wie wild gesucht, warum gibt es denn bei uns so ein Fest nicht, ne? Habe dann natürlich solche Übergangsfeste gefunden, wie die Jugendweihe oder was es irgendwie so halt im deutschsprachigen Raum gibt. Aber halt eben so ein Menarchefest. Ich hatte gehofft, dass ich sowas finde, weißt du, wie so eine, bei Hochzeitsvorbereitungen gibt es ja oft so eine Liste, wo du sagst, ah ja, so hier Hochzeitsplanung, ne, das gehört so alles dazu. Und dann dachte ich, oh, bestimmt finde ich sowas im Internet. Nein, das war nicht der Fall. Und dann dachte ich, ja, okay, dann muss ich mir da selbst was überlegen, weil ich möchte, dass das anders läuft. Und so kam es dann zu dem Buch.
Spannend, weil ich habe mir nämlich auch Gedanken gemacht und ich habe ja vor kurzem noch ein Kind bekommen, mein drittes. Das heißt, wir haben jetzt eine große Spanne zwischen dem ältesten Mädchen und dem jüngsten Mädchen. Und da hatte ich mir einen Wochenbettkorb gemacht mit so schönen Tees und mit so Sachen, die dann auf mich warten, wenn ich aus dem Krankenhaus komme. Weil schon klar war, das macht niemand anders für mich. Und dann dachte ich, ach Mensch, vielleicht mache ich das für mein Kind auch. Also bei mir gab es auch diesen Wunsch, irgendwas vorzubereiten für sie, dass wenn es soweit ist, dass irgendwas auf sie wartet, so ein Körbchen. Und dann habe ich so ein So ein Wärmekissen, was man sich auf den Bauch kleben kann, und so ein Menstruationsslip und unterschiedliche Periodenprodukte und so, dass sie so ausprobieren kann. Und dann habe ich dein Buch auch noch gefunden. Ach so, und ein anderes Buch hatte ich auch besorgt, aber das ist eher was für die Mädchen gut ist. Ich halte es gerade hoch. Das mag meine Tochter sehr gerne. Mut zum Blut von Cella Quint, erschienen bei Zuckersüß. Da liest sie selber gerne rein, weil die auch noch mal viele Themen ganz toll beschreiben und auch so praktische Tipps geben, was man vielleicht jetzt in der Schule nicht so mitbekommt. Was passiert denn, wenn ich jetzt gerade beim Fußballspiel bin oder sowas? Dass man diese kleinen Dinge auch irgendwie einmal durchdenkt. Aber dein Buch hat einen anderen Ansatz, denn das ist eindeutig ein Buch, das die Mamas lesen, würde ich jetzt mal sagen. Und sich selber und damit eben auch ihr Kind vorbereiten können auf die erste Periodenblutung. Du hast auch ein bisschen so einen beruflichen Hintergrund, oder? Mit Frauen zu arbeiten.
Ja, also ich arbeite in Karlsruhe hier in der Beratungsstelle und zwar mit den Themen Trennung, Scheidung und häusliche Gewalt. Und da ist natürlich auch, gerade wenn Beziehungen Schmerzen verursachen, innerlich auch, ja, also gut, häusliche Gewalt haben wir leider ja auch Schmerzen körperlich, aber auch wenn es nur in Anführungsstrichen um Trennung und Scheidung geht, ist es ja oft was, was ganz viel mit den Frauen macht, wo sie auch so auf sich selbst zurückgeworfen werden. Was hat es mit mir zu tun? Was sind so meine Grundängste, Verlassenheit und so weiter? Und es hat ganz oft ganz viel auch zu tun mit dem Gefühl von Selbstwert oder auch Selbstliebe, was viele Frauen einfach nicht so integriert haben in ihr Leben. Ja, woher das jetzt kommt alles, da könnten wir noch 3 Stunden über die Gründe auch reden. Das liegt natürlich auch viel in der Sozialisation, hat natürlich auch viel mit dem Frauenbild zu tun, wie wir denken, dass Frauen und vor allem auch Mütter sein sollten. Ja, und da ist ganz viel Begrenzendes. Und ich glaube, dass Menschen an sich innerlich hinwollen in einen Zustand von Weite, Freiheit, Fülle und Liebe, ne? Also so Qualitäten des Ausdehnens und ganz viel, was wir leben und auch wie wir erzogen werden, allein schon dieses Wort, ne? Erziehen, irgendwo hinziehen, das ist natürlich dazu angedacht, nicht nur Frauen, aber auch Männer in eine bestimmte Richtung zu drängen, ja, auf ganz bestimmte, mehr oder weniger klar definierte Rollen auch festzulegen und macht auch viel Engegefühl innerlich und Angst, ne, wenn ich nicht so und so bin, wenn ich nicht die und die Noten habe, dann kann ich das und das nicht machen. Und so die einzelne Person zu sehen mit ihren Fähigkeiten, mit dem, was sie in die Welt tragen möchte, auch mit ihren Sehnsüchten und mit diesem kindlichen Spaß, ne, was wir früher kannten alle, was dann so eingedämmt wird oft, wenn wir so in die Mühle des Lebens kommen und dann geht es um Leistung und so. Das geht oft verloren beim Erwachsenwerden. Und da geht es mir gerade in der Arbeit, auch in der Beratungsstelle, ganz oft immer auch darum zu schauen, wo fühle ich mich denn lebendig, wo will ich denn hin, wie möchte ich denn mein Leben führen? Und dann kommt manchmal neben all dem Schmerz, der auch mit einer Trennung verbunden ist, auch so ein Gefühl von, das, was ich eigentlich in Beziehung leben wollte, war in dieser Beziehung gar nie möglich, so weh es jetzt auch tut, dass sie zu Ende geht. Ja, was auch wieder so ein Stück in Richtung Selbstermächtigung geht. Und natürlich kann ich immer nur auch so weit für mich einstehen in einer Beziehung, wie ich mir erlaube, wert zu sein oder welche Be Behandlung ich auch denke, verdient zu haben. Und da ist natürlich sehr stark auch im Bereich häuslicher Gewalt. Das ist natürlich auch ein Zwischenspiel. Also es gibt eine ganz große Bandbreite auch von Reaktionen bei Frauen, ne? Also der einen passiert das einmal und die ist weg, ja, oder der Mann ist weg, je nachdem. Und es gibt Frauen, da schleicht sich das so ein. Und das hat jetzt gar nicht irgendwie immer auch nur mit persönlicher Schwäche oder so zu tun, sondern da sind ja hochwirksame Muster am Wirken, vom Gewaltkreislauf, wo so ganz kleine Dinge, wo eine Frau sagt, naja, okay, aus Liebe, ne, sage ich halt hier an der Stelle ja, obwohl ich nein meine. Und wenn das immer weitergeht und immer weitergeht, aus Liebe eigentlich, ne, sich da anzupassen an was, und irgendwann nach Jahren merken Frauen, wo bin ich denn eigentlich? Ich spüre mich gar nicht mehr. Ne? Mhm. Und so dieses grundlegende Selbstliebe, Liebe in Verbindung zu sein, wo will ich hin mit meinem Leben, das ist so ein ganz, ganz zentraler Aspekt, fast in allen Beratungen. Und das ist so der zweite Beweggrund auch, ne, warum ich das Buch geschrieben habe. Ich möchte, dass wir unseren Töchtern andere oder weitere Frauenrollen anbieten. Jungs natürlich auch, aber das ist, ja, das Thema spare ich jetzt mal komplett aus. Ich habe auch einen Sohn. Und ich glaube, dass wir natürlich nur das weitergeben können, was wir auch selbst leben. Ne? Ich kann immer predigen, ja, Frauen sollten unabhängig sein und so. Wenn ich das aber selber in meiner Beziehung nicht lebe, ja, oder wenn ich schon bei kleinen Dingen immer wieder nachgebe, das kann man sagen, ja, kleine Dinge, ne, darf man ja auch mal aus Liebe, natürlich darf man auch mal aus Liebe was Kleines zugeben, und das so funktionieren Beziehungen ja auch, dass wir auch Kompromisse schließen. Aber wie stark lasse ich mich im Stich, ne, wenn ich das immer mache oder wenn ich das an ganz wichtigen Punkten für mich mache? Und deswegen ist mir das so wichtig, bei den Müttern anzufangen. Aber nicht nur bei Müttern, sondern auch bei Tanten oder, ne, ich finde es auch ganz wertvoll, wenn es im Freundinnenkreis zum Beispiel eine gibt, ne, die eigene Kinder hat oder nicht eigene Kinder hat und sagt, ich möchte mich damit einbringen, ja, oder ich bin auch oft bei euch, ich habe auch einen Bezug zu deiner Tochter. Das ist wunderbar, ne, wenn wir auch so unterschiedliche Frauen haben, und Mädchen dürfen von unterschiedlichen Frauen was nehmen, ne, das kommt ja dann später im zweiten Buchteil mit den vielen Ritualen und Übungen für den Gruppenkontext, dann für eine Menarchefeier zum Beispiel auch immer wieder zum Tragen. Ne? Was nehme ich von unterschiedlichen Frauen mit? Soweit erstmal. Ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde reden, aber ich lasse dich jetzt auch mal wieder was sagen.
Man merkt, du brennst für dein Thema, aber ich finde es so spannend, was du erzählst, wenn man das eben auch aus dem Buch rausliest, wie wichtig dir eben nicht nur das Mitnehmen und das Ankommen der Mädchen ist, sondern wie wichtig dir die Mütter auch sind. Gerade was du erzählt hast, dieses kindliche Spielen und das Freisein und das Glücklichsein, so das innere Kind, wie man das oft nennt, das ist ja eigentlich genau das, was bei Mädchen, wenn dann die Menstruation kommt, wo dann so ein Block eingeschlagen wird. Zumindest habe ich so in Erinnerung, da kommen wir gleich noch drauf, dass dann in dem Moment, wo du praktisch jeden Monat Angst haben musst, in Anführungszeichen, dass du dich an irgendeinem Punkt schämen musst, dass irgendjemand was sieht oder mitbekommt oder riecht oder irgendwas, ja, dass diese Freiheit und dieses Lockere und dieses Fröhliche und dieses Goofy rumalbern, dass das irgendwie dann so ein jähes Ende hat. Und das kommt ja eben daher, dass man dann eigentlich das mit so einer Scham und mit was verbindet, worüber man nicht spricht, und dass man das eigentlich für sich behalten muss und dass man da nicht offen sein kann, sondern dass das was ist, was am liebsten so passiert, dass es völlig nicht existent ist für alle außenrum, und man selber muss sich halt mal kurz damit rumschlagen, einmal im Monat. Aber da sind wir genau beim Punkt. Genau so habe ich es, obwohl meine Mama sich bestimmt viel Mühe gegeben hat. Das war die Zeit, in der war das genau so noch. Ja, da hat man nicht drüber gesprochen. Ich habe nie ein Foto gesehen, wo eine weibliche Person einen Fleck in der Hose hat und das progressiv zeigt. Ja, das gab's nicht. Es gab auch nicht die Diskussion, ob man das zeigt. Es gab auch im Fernsehen keine roten Flüssigkeiten, nur blaue. Und die, ja, Menstruation hat, da gab's immer diesen Witz, hier bei der OB-Werbung hat die Frau immer den OB in ihre Handfläche gelegt und dann die Hand geschlossen. Und dann hat der Spruch immer gesagt, nimmt die Menstruation auf, da wo sie passiert, im Innern. Und wir immer so, der Hand, ha, 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 ha.
Ja.
Und das sollte möglichst nicht passieren. Im Leben hätte ich in meiner Teenagerzeit niemals eine weiße Hose angezogen. Und wenn was Helles, dann nur, wenn was ganz Langes, Oversized, bis über den Po drüber hängt. Weil wenn da irgendwas passiert, dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Und heutzutage kann mein Kind ins Sekretariat gehen und sich einfach eine Binde holen. Das finde ich schon mal großartig. Aber trotzdem, glaube ich, ist es ein weiter Weg. Denn ich bin ja diejenige, die es ihr vermittelt. Und das finde ich so spannend an deinem Buch. Du setzt bei den Müttern an, wie du es gerade schon erzählt hast. Wenn ich gar nicht mir darüber Gedanken mache. Was ist denn eigentlich mein Verhältnis zu der ganzen Sache? Wie sehe ich denn das? Wo stehe ich denn da? Wie fühle ich mich damit? Wie stehe ich denn da zu den Vorgängen in meinem Körper? Habe ich damit meinen Frieden? Wie war denn meine erste Menstruation? Was erinnere ich mich da? Dann kann ich ja auch gar nicht so viel weitergeben. Und dann passiert vielleicht genau das, dass ich irgendwie kryptische, staccatoartige Informationen vermittle und dem Kind eine Binde rüberschiebe und dann war es das. Aber das möchte ich ja nicht, sondern ich möchte, dass mein Kind sich frei fühlt, dass es sich nicht schämt, dass wenn es einen Freund irgendwann oder eine Freundin hat, dass das kein Problem ist, irgendwie, oh, diese Woche können wir uns leider nicht sehen. Nein, nein, wir können uns nicht sehen. Also, das soll was Offenes sein, worüber man spricht irgendwie. Und ich bin jetzt Mitte 40 und jetzt bin ich an dem Punkt, dass ich offen sagen kann, ich habe gerade meine Menstruation, ich habe gerade Bauchkrämpfe, dass ich das auch in der Familie sage, was gerade los ist. Aber Mensch, so alt musste ich werden, dass ich eigentlich einen offeneren Zugang dazu habe. Und das ist ja eigentlich noch richtig viel Arbeit zu tun, denke ich mal.
Ja.
Vor allem, wenn die Mütter noch so drin hängen.
Ja, und da spielt ja auch so vieles rein, ne? Also du hast jetzt auch Schmerzen angesprochen. Natürlich gibt es ja auch viele Frauen, die da ganz erhebliche Schmerzen haben. Und ich erinnere mich, also in meiner Pubertät, ich hatte auch richtig starke Schmerzen. Das wurde dann weniger mit den Geburten, aber natürlich gibt es da auch unangenehme Aspekte. Aber was wir auch wissen, ist, je mehr wir unseren Körper mit seinem Zyklus auch wertschätzen und das Ganze auch erleben und wirklich fühlen, ne, wo bin ich denn jetzt gerade im Zyklus? Ah ja, Cervixschleim und so weiter. Je mehr wir unseren Körper da kennenlernen, desto weniger braucht er vielleicht auch, ne, diese Schmerzen, um uns auf irgendwas hinzuweisen. Also es gibt Untersuchungen, die zeigen, ja, je mehr wir uns mit unserem Körper befassen, je positiver auch unser Verhältnis dazu ist, desto weniger verkrampfen wir uns natürlich, desto mehr können wir loslassen. Es geht ja darum, was loszulassen. Und diese Bewegung der Gebärmutter um die Dinge, die nicht mehr benötigt werden, weil diesen Monat eben keine Befruchtung stattgefunden hat, die Gebärmutter zieht sich zusammen und schiebt da was nach unten, ja, aber es muss nicht absolut krampfartig sein, ne? Und das, ja, also das, auch da ist es mir so wichtig, ne, zu schauen, was erlebe ich selbst, ne, wie gehe ich damit um? Du hast es schon gesagt, auch insgesamt mit dem Körper, ne, wenn wir haben ja auch diese ganzen Körperbilder, wie Frauen zu sein haben, ja, es darf kein Bauchspeck da sein, selbst nach mehreren Kindern nicht. Die Haut muss faltenfrei sein und so weiter. Also jung, schön, strahlend und immer freundlich lächeln, ja, auch wenn dir gar nicht zumute ist. Das sind so Anforderungen an Frauen. Ja, da wundere ich mich nicht, dass wir dann irgendwann mal ausrasten. Ja, also es gibt ja auch diesen Zusammenhang von wie stark verleugne ich mich selbst und wie bin ich dann drauf vor der Periode. Also da gibt es auch wieder Untersuchungen dazu, die zeigen, dass wir uns, unserem eigenen, dem, was wir selbst brauchen, in den Tagen vor den Tagen am nächsten wären, wenn wir es denn zulassen würden, ja. Und vielleicht wird uns da auch unbewusst, auch wenn wir uns gar nicht damit beschäftigen, in diesen Tagen eigentlich klar, was schief läuft in unserem Leben, ne? Oder wo wir über unsere Grenzen gehen, wo wir auch in Beziehungen vielleicht über unsere Grenzen gehen lassen. Und dann kommt es da raus, hormonell verstärkt, ja. Und ich glaube, je mehr wir im Einklang mit uns selbst leben, mit unserem Körper, mit unserer Seele, desto weniger leiden wir an, ne, der Menstruation, die ja auch unser Körper produziert. Das ist ja eigentlich was ganz Wunderbares, ja, wenn du dir deine Kinder anschaust. Also was Besseres gibt es nicht im Leben, ja. Und warum wird diese Kraft, die eben das überhaupt erst möglich macht, heutzutage so versteckt? Ich habe ja da auch aus diesem echt coolen Comic-Fachbuch von Liv Strömquist da so Auszüge drin, ne, wo sie auch die Tamponwerbung anspricht, ne, mit den Wörtern frisch und sicher und geschützt. Ja, also was heißt denn geschützt? vor was müssen Frauen denn geschützt werden? Ne? Das ist Blut, was aus keiner Wunde kommt. Und es geht gar nicht darum, wie du schon gesagt hast, ne, dass jetzt irgendwie die Hose vielleicht dreckig würde, sondern Frau möchte nicht, dass jemand das sieht. Ja, warum denn nicht? Ja. Und ich durfte im Vorfeld zu dem Buch, es gab ja in der Volkshochschule in Karlsruhe einen Mutter-Töchter-Kurs für die Pubertät schon von Rosa Maria Bucht, die das damals hier ins Leben gerufen hat. Und ich durfte sie interviewen und ein paar der Mütter- und Töchterpaare, die bei ihr den Kurs gemacht hatten. Und da war eine dabei, und die habe ich da auch zitiert im Buch, die sagt, also ich war in meiner Klasse die einzige, glaube ich, die einen positiven Bezug dazu hatte, zu der ersten Menstruation. Die anderen haben alle auch so wie du es vorhin beschrieben hast, ne, so verschämt getan und so und vielleicht höchstens mal so, hast du mal ein OB für mich oder so. Aber sie war die einzige, die das wirklich so mit Freude empfangen hat, weil sie eben diesen Bezug auch hatte. Sie hat dann berichtet von diesem Kreis, in den sie in den Frauenkreis eingeführt wurde und dass sie diese Frauen irgendwie alle noch so bildlich vor Augen hatte und sich so geborgen gefühlt hat in diesem Frauenkreis, in dem sie jetzt aufgenommen wurde, ja. Und das war so ein starkes und kraftvolles Bild, und auch wie sie das erzählt hat, ja, dachte ich ja, boah, ja, genau, das möchte ich auch. Und diese Übung ist ja auch ins Buch eingeflossen dann. Und ich habe tatsächlich dann auch diesen Mutter-Tochter-Kurs in der Volkshochschule Karlsruhe übernommen. Und ja, also das in so einem Gruppenkontext ist es natürlich auch nochmal schön, und ich biete die Gruppen ja auch unabhängig davon an. Das ist jetzt nicht der Schwerpunkt, ja. Mein Schwerpunkt ist schon auch mit Frauen und Müttern zu arbeiten, weil mir das auch unglaublich viel Spaß macht im Kontext von Gruppen, weil ich glaube, das brauchen wir auch. Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema, können wir vielleicht später nochmal darauf zurückkommen. Ja, soweit erstmal.
Ja, ich meine, na klar, es gibt Schmerzen, die sind natürlich mit einer Endometriose-Erkrankung verbunden. Natürlich, die kann man jetzt natürlich nicht mit guten Gedanken irgendwie wegkriegen.
Nein, das geht nicht.
Aber ich glaube doch, was vor allem eben das Schwierige ist an dieser ersten Menstruation, ist, man hat ja keine Ahnung, was auf einen zukommt. Ja. Man läuft da ins Nichts und hat keine Ahnung. Und darum versuche ich, das so transparent wie möglich zu machen für meine Tochter. Und ja, eben auch zum Beispiel zu sagen, Mensch, jetzt habe ich gerade wirklich ein bisschen Krämpfe, dann weiß ich, jetzt muss ich vielleicht nachher mal kurz mein Produkt leeren oder wechseln, weil wenn mein Körper arbeitet, dann muss ich schauen, dass irgendwie genug Reservoir da ist. Ne? Man kann das genau fühlen, mein Kind. Du kannst dann richtig reinspüren, ob da jetzt gerade irgendwie der Körper nochmal richtig arbeitet oder ob da gerade jetzt nicht so viel los ist. Man kann das merken. Hm. Und darüber hat mit mir...
Darauf zu achten, ne?
Ja, einfach, dass, ja, dass man einfach ein gutes Körpergefühl da bekommt. Und meine Tochter hat auch so einen Kurs gemacht in der Schule. Bei uns waren die, das erwähnst du auch in dem Buch, My Fertility Matters. Da machen die so einen, das war in der 6. Klasse, so einen Kurs... Die Mädchen nur, da wird dann aus Pannesamt so ein Uterus gelegt, dann wird es so erklärt, was passiert im Körper, und das auch das Ziel, und das fand ich sehr schön, eben dem Körper Wertschätzung entgegenzubringen, zu erkennen, dass das was ganz Besonderes und Schönes ist, was für ein Potenzial der weibliche Körper auch hat und was da jeden Monat passiert, besser zu verstehen, um dann auch besser damit umzugehen. Aber eine Sache hat mir da nicht gefallen. Ich glaube, ich habe es im Podcast auch schon mal erwähnt. Ich fand es sehr pro-life. Ich war schon gerührt. Ich war zu dem Zeitpunkt auch schwanger, als der Elterninformationsabend dazu war, weil die natürlich alle Angst hatten, dass es nur um Sex geht. Und es wollte niemand seinem Kind in der 6. Klasse was von Sex erzählen. Das wäre ja grauenhaft. Frühsexualisierung, oh Gott, oh Gott. Oh ja. Dann waren alle ganz froh, egal mit welchem Hintergrund, dass das irgendwie nur um körperliche Prozesse geht. Aber ich fand eben nicht so schön, dass es sehr, in meinen Augen, sehr pro-life war. Und ich hoffe auch immer noch, dass die Fachschaft Biologie da dran ist, weil die dann auch so das sehr verklärt haben mit der Empfängnis und auch gar nicht gesagt haben, dass vielleicht auch mal eine Eizelle, die befruchtet ist, nicht perfekt ist. Das wird ausgespart. Und dann, weißt du, was ich echt schlimm fand? Dann haben die so ein Dann konnten die so Spermien benennen und welches Spermium gewinnt. Das war dann so witzig und so. Und das wird dann das Baby. Aber dann dachte ich so, okay, dann wandert die Eizelle in die Gebärmutter und dann kommt der mo triatralische Moment mit Musikuntermalung. Dann kommt so eine kleine Karte und die kommt dann aus dem Umschlag und da ist so ein süßes Baby vorne drauf, so ein Babygesicht, total niedlich. Und dann klappen die das auf und dann steht da, Hallo Mama, ich bin da. Und dann dachte ich so, das ist toll, wenn man
Sechste
sich ein
Klasse.
Baby wünscht. Ja, das ist super, aber da werden jetzt die Mädchen, das hast du für immer in deinem Hinterkopf. Also was meine Religionslehrerin mir in der 6. Klasse gesagt hat, das habe ich immer noch in meinem Hinterkopf. Und das hast du für immer und das hast du auch, wenn du irgendwann mal beim Gynäkologen stehst und sagst, ich habe den Brief bekommen, aber ich wollte ihn eigentlich nicht kriegen. Und das fand ich wirklich schlimm. Und ich hoffe, da bleiben die dran, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das jemandem mal passiert in seinem Leben, das kann sein. Und dann möchte ich nicht, dass diese Mädchen immer noch, Hallo Mama, ich bin da im Hinterkopf haben, sondern, oh, ich brauche eine gesundheitliche Vorsorge. Ich brauche jetzt eine Unterstützung, ja. Und das fand ich ein bisschen schwierig. Aber ich hoffe, sie sind dran. Ich hoffe, sie sind immer noch dran.
Aber
Was mich, ja.
was du beschreibst, ist ja, ne, du gibst deiner Tochter Tools mit, die im Grunde auf Selbstwirksamkeit abzielen und Sicherheit, ne, zu sagen, also ich weiß jetzt, was passiert. Ich kann das in meinem Buch nachlesen. Ich habe da einen Kurs mitgemacht. Meine Mutter bringt mir das auch immer wieder nahe. Ich kann mit allen Fragen kommen, ne? Und dadurch entsteht ja das Gefühl von Sicherheit. Ich glaube, ich kann damit umgehen, ne? Und wie du das von dir selbst beschrieben hast, wie es bei dir war, das ist ja, das kommt ja über eine, ja? Und also ich habe auch mit einer Frau gesprochen, die wusste gar nichts davon und die hat
Oh
gedacht,
Gott.
sie ist sterbenskrank, sie, ne? Also genau, und je mehr ich weiß, also wenn ich es wissen möchte, Kinder kommen ja dann und holen sich das ab, was sie wollen, dann fühle ich mich sicherer und kann anders damit umgehen.
Ja. Ich meine, ich bin jetzt, so schließlich der Kreis. Ich lese Bücher über die Perimenopause und begleite mein Kind zu ihrer ersten Regel irgendwie hin. Das ist The Circle of Life, würde ich mal sagen. Und mein Sohn hört gerade übrigens den Toni von König der Löwen. Das ist ja lustig. Ich muss mich gerade denken. Aber worüber ich ein bisschen gestolpert bin, als ich das Buch gesehen habe, aber wer weiß, was das bei mir so triggert, war das Wort Stolz. Sei
Ja,
stolz,
sehr
eine Frau zu
schön.
sein.
Genau. Dann
Und
habe ich es richtig gemacht, weil so war das gedacht.
sehr gut, weil ich nämlich. Ich dachte dann, also immer wenn ich merke, Unbehagen, da weiß ich ja jetzt inzwischen, okay, da ist was, schau mal da ein bisschen besser hin. Ich habe extra nachgeguckt. Also im Lexikon steht Stolz, Substantiv, maskulin, der, schon mal schlecht. Erstens, ausgeprägtes Selbstwertgefühl, in Klammern, das sich in Überheblichkeit, Eingebildetheit oder Ähnlichem äußert. Unbändiger, maßloser, beleidigter Stolz als Beispiel. Oder zweitens, berechtigte, selbstbewusste Freude, in Klammern besonders über etwas, was man als besondere Leistung oder ähnliches ansieht. Beispiel, in ihm regte sich väterlicher, berechtigter Stolz auf seinen Sohn. Wir hatten das geschrieben. Aber zwischen den beiden Polen schwankt es wahrscheinlich auch. Einerseits auf irgendwas stolz sein, was man geleistet hat. Gut, Weiblichkeit ist mir passiert. Das biologische Geschlecht ist mir so zugeflogen. Und gleichzeitig, da kann ich mir jetzt ja eigentlich nichts drauf einbilden, dass ich eine Frau bin. Einfach nur so. Ich möchte ja nicht überheblich sein. Das ist jetzt, ist es was Besonderes, ist es nichts Besonderes. Und wir sind ja dazu erzogen, dass wir uns eher klein machen und dass wir eher sagen, na ja, gut, wir können halt auch noch Kinder machen, gut. Ansonsten ist halt sehr lästig und wir haben hauptsächlich haben wir Probleme, dass wir schnell Fett ansetzen und runde Hüften kriegen und man macht sich selten darüber Gedanken, dass es eigentlich ja was ist, was man auch vollumfänglich annehmen könnte. Also jedes Fettpölsterchen hat ja seinen Sinn und wir sind ja weicher, wenn wir Kinder kriegen, weil der Körper sagt, du hast jetzt Nachwuchs, du musst dich drum kümmern, ich gebe dir Reserven, falls schlechte Tage kommen. dass du auf jeden Fall gepolstert bist und das Essen deinen Nachwuchs haben kann. So, ne? Also, es hat alles seinen Grund immer, aber wir nehmen es halt schwer an. Und da habe ich habe direkt meine Probleme mit dem Wort Stolz gehabt. Wie hast du das empfunden, als du zu dem Titel gegriffen hast?
Also mein Titelwunsch war, sei stolz, meine Tochter. Da habe ich, ja, der Verlag wollte das anders haben. Mir hat das andere noch ein bisschen besser gefallen, weil es so diesen emotionalen Aspekt noch mehr hat, ne? Meine Tochter, das löst sowas aus. Aber vielleicht ist es griffiger oder vielleicht spricht es mehr Frauen an. Genau, jetzt der Titel heißt jetzt, sei stolz, eine Frau zu sein. Und zwar deshalb, weil. Also diese zweite Definition gefällt mir ganz gut. Berechtigte, selbstbewusste Freude hast du vorgelesen. Vor allem für eine Leistung, ja, natürlich. Es ist keine Leistung oder du hast nichts dafür getan und ich auch nicht, eine Frau zu sein. Das Gegenteil von Stolz empfinde ich als Scham, ja, oder auch Angst vielleicht. Und das so kam das Wort Stolz zu mir, weil Frauen unglaublich viel Scham empfinden über ihren Körper, darüber irgendwas falsch gemacht zu haben, selber falsch zu sein, dieses Ganze, was du aufgezählt hast, ne, runde Hüften, warum sind die nicht gut? Ja, also in Zeiten von Rubens hätten wir alle Hurra geschrien, wenn wir an den Hüften so ein bisschen Speck zugelegt hätten. Das sind halt eben wieder diese Bilder, wie wir Frauen definieren, auch erwachsene Frauen wie du und ich, die dann am liebsten noch eine Figur haben sollten wie eine 16-Jährige. Warum?
Oder
Ja.
eine 12-Jährige.
Ja, auch das, ne? Je nachdem, also so, welches Bild ich so im Kopf habe. Und da spielen natürlich die sozialen Medien eine Riesenrolle. Da spielt die ganze Konsumgesellschaft eine Riesenrolle, die eben Bilder geschaffen hat, um uns zu sagen, Zellulite ist falsch und du kannst was dagegen tun. Wenn du nichts dagegen tust und diese Creme für 80 € kaufst, dann bist du selber schuld und dann bist du einfach nicht attraktiv. Und wir haben das halt eben geschluckt. Und jetzt dürfen wir das wieder loslassen. Und das braucht tatsächlich Auseinandersetzung mit dieser Scham und wie wenig berechtigt die ist. Ja. Und da ist es natürlich so, dass da geht es dann wieder zu unseren eigenen Müttern und Vätern oder eben auch zu der ganzen Gesellschaft, die uns ja sozialisiert hat, dass du hast auch gesagt, also Stolz und Kleinhalten, ne? Wir werden sozialisiert als Mädchen sehr stark darauf in Verbindung mit anderen treten, sehr stark nach außen sich zu orientieren. Und soziale Fähigkeiten zu entwickeln. Diese ganzen sozialen Fähigkeiten, die wir aber haben, wo es um Verbindung und Fürsorge und so weiter geht, also Puppenspiel und so weiter, das lernen wir aber nur im Außen zu geben. Wie wir uns das selber geben, das lernen wir in der Regel nicht. Ja, jetzt, es gibt natürlich jetzt Entwicklungen und Frauen, die das auch für sich geheilt haben innerlich, die das so weitergeben können. Aber da gibt es eben noch viel zu wenige davon. Und genau das ist ja mein Wunsch, Frauen auf einem Weg zu begleiten, innerlich zu heilen, diese Scham loszulassen und zu sagen, hey, ich begreife jetzt so langsam, ich war schon immer gut genug, dass mir das die anderen nicht vermitteln konnten. Das lag gar nicht an mir. Es hatte mit mir gar nichts zu tun. Das geht durch die Generationen immer weiter, ja. Wenn ich eine Lesung mache, stelle ich das immer mal so kurz auf. Ich weiß nicht, ob du Aufstellungen kennst, ne? Also, wo eine Mutter und eine Tochter im Konflikt sind und du siehst dann wirklich, das kommt von da hinten, das kommt gar nicht von der Mutter, sondern das ist die eigene Scham. Ich habe als Mutter versagt, wenn das Kind nicht macht, was ich sag, dann muss ich dafür sorgen, dass es macht, was ich sag, ja, weil ich mich sonst als Mutter auch nicht wertvoll genug fühle oder die greift da auch meinen Selbstwert an, indem sie mich in Frage stellt, ja. Da, wenn ich da nicht stabil in mir bin, natürlich Kinder spiegeln dir was, ja. Und da hinzuschauen und zu merken, hey, dieses, ich bin nicht gut genug, diese Scham, ob das jetzt den Körper betrifft oder dass ich das nicht kann oder dass ich angeblich zu doof für irgendwas bin oder so oder dass ich Informatik nicht begreifen kann, weil ich eine Frau bin oder irgend so ein Quatsch. Das habe ich den Faden verloren. Genau, das dürfen wir loslassen und eben schauen, okay, wenn wir das die anderen nicht vermitteln konnten und es lag nur an den anderen, dann heißt es ja im Umkehrschluss, dass ich schon immer gut genug war. Ja, und dahin zu gehen und das bewusst zu wählen und aus dieser Haltung zu sagen, hey, ich begreife endlich, wie geil ist das denn? Ich war schon immer gut genug. Und aus dieser Haltung heraus treffe ich jetzt meine Entscheidungen für meinen Job, für ein Kind, für diesen Partner oder nicht mehr für diesen Partner. Ja, weil ich mir jetzt im Außen, also so Pippi Langstrumpf, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, indem ich das wähle, was mir gut tut und was diesem Wert, den ich habe und was ich jetzt endlich begreife, auch entspricht. Ja, dem Wert entspricht es nicht, mich klein zu machen, damit mein Partner sich mächtiger fühlt als ich. Ja, sondern diesem Wert entspricht es zu sagen, ich bin ein Gegenüber und ich sage meine Wahrheit, ob du sie hören willst, ist eine zweite Frage, da müssen wir dann schauen, ja, ob dir das gefällt, aber das ist meine Wahrheit und wenn du in Beziehung mit mir sein willst, dann musst du dir die anhören.
Ja. Und genauso ist es ja auch mit den Kindern, die groß werden.
Ja.
Also in das, was wir bei uns selbst loslassen dürfen dann, das dürfen wir auch bei den Kindern loslassen und dürfen sagen, du bist dein eigener Mensch. Ich kann dich begleiten. Da gibt es doch diesen schönen Spruch, die Kinder gehören uns nicht selbst. Sie sind das Versprechen des Lebens an sich selbst oder so ähnlich. Wir halten nur den Bogen. Wir dürfen die Sehne spannen, aber die Richtung ist, der Schütze ist jemand anders. Und wir können den Kindern nur Schwung geben. Die Richtung, die ist woanders bestimmt. Was mir sehr gut an deinem Buch gefallen hat, ist zum Beispiel die Segenswünsche, die sich so durch das Buch hindurch entwickeln. Also als allererstes denkt man, die Segenswünsche schreibt man für sein Kind. Und dann schaut man die Segenswünsche nochmal an und dann muss man die auch nochmal überarbeiten. Ist es jetzt mein Wunsch? Also hätte ich für mich gewünscht, ich hätte so und so gehandelt in meinem Leben oder möchte ich wirklich offen sein und es so formulieren, dass das Kind was draus machen kann und es neutral ist und es dem Glück des Kindes entspricht. Und dann liest man das nochmal durch und schaut, ob da auch die Werte drinstehen, die für einen wichtig sind. Und dann kann man das nochmal ergänzen und nochmal abklopfen und kann auch nochmal drüber sprechen. Es gibt auch eine Übung zu Werten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wo man mit dem Kind auch über Werte spricht. Und was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass ganz am Schluss, das ist jetzt ein Spoiler, aber es ist ja ein Workbook, also das macht eigentlich
spoilern.
Bei einem Sachbuch kann man nicht spoilern. Ganz zum Schluss nimmt man als Mama diese Liste nämlich nochmal in die Hand. Und das letzte Kapitel, gleich werde ich ein bisschen rührselig, das letzte Kapitel, das ist mir so nahe gegangen, weil du dann nochmal nur die Mamas wirklich adressierst und sagst, jetzt schau dir die Liste nochmal an und schau, wo dein Glück da auch drin steckt. Denn das, ich habe es ja schon gesagt, ich lese die Bücher über Perimenopause, jetzt habe ich halt noch zwei kleine Kinder, aber unabhängig davon ändert sich das Leben wieder. Schau dir mal die Liste an. Man muss immer wieder schauen, wo man steht im Leben. Schau mal, welche Träume da noch drauf sind, die deine Träume sind. Und schau noch mal, welche Wünsche du hast. Und nutz doch jetzt die Zeit, die vielleicht wieder mehr zur Verfügung steht, weil die Kinder freier werden und selbstständiger. Und wenn du die loslässt, kannst du dir wieder Raum geben, um die schönen Dinge zu machen, die für dich wichtig sind. Insofern finde ich das Buch großartig, um auch sich selber darin zu entwickeln. Und gerade diese Selbstreflexion und die Introspektion, zurückzuschauen in die eigene Pubertät, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, das Buch zum Anlass zu nehmen, auch nochmal mit seinem eigenen Teenager in Kontakt zu kommen. Wir haben schon ein paar Bücher gehabt hier, wo wir dachten, ach Mensch, ich möchte meinen eigenen Teenager auch gern mal in den Arm nehmen und sagen, ist alles nicht so schlimm. Sei doch einfach noch fröhlich und frei, auch wenn du einmal im Monat deine Periode hast. Das heißt nicht, dass du ab da nur noch vollgeschminkt im Minirock irgendwie sein musst, sondern das ist unabhängig davon. Du kannst immer das sein, was du willst. Ja. Das hat richtig gut getan. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen an deinem Buch. Und da finde ich, merkt man wieder, wie deine Arbeit mit Frauen auch das Buch bereichert, weil du wirklich auch die Mamas und die Leserinnen an die Hand nimmst und denen selbst auch so viel mitgibst.
Ja, danke schön für die Rückmeldung. Das berührt mich auch. Und ja, tatsächlich ist es so, ne, dass was ich auch in mir selbst natürlich, ich bin ja auch nicht erleuchtet und am Ende mit allem, sondern ich bin ja auch immer auf dem Weg, auch mit den Tools, die ich in dem Buch zeige, immer wieder zu spüren, was entspricht mir denn? Bin ich denn in Verbindung mit mir selbst? Ja, ich kann ja auch nur nach außen hin was geben, wenn ich mich selbst gut nähre. Ne? Das ist für mich auch was ganz Wichtiges. Ich habe das ja kurz auch drin, dieses Zitat aus diesem Gedicht, mir selbst eine gute Mutter sein. Wie wichtig das ist, mich so zentral zu stellen, weil mein Leben findet um mich herum statt. Ja, und wie du so schön gesagt hast, also ich kreiere mir ja auch die Welt oder ich erschaffe mir das und ich darf das auch immer wieder ganz bewusst wahrnehmen, ja. Wenn ich unglücklich in dieser Freundschaft oder in dieser Beziehung oder in diesem Job bin, hinzuschauen und zu sagen, was würde mich denn glücklicher machen, ja, woran spüre ich denn überhaupt, dass mich was glücklich macht, wann habe ich denn Zeit, um mich überhaupt damit auseinanderzusetzen, was ich brauche, ja, wie oft höre ich mir denn selber zu, ja, und deswegen ist für mich auch so ein Allheilmittel Tagebuch schreiben, weil ich da mit mir selbst in Kontakt komme. Und da können wir einfach auch immer wieder üben, uns selbst die liebevollste Mutter zu sein, die es geben könnte auf dieser Welt. Ja, und ich arbeite ja auch mit Frauengruppen und habe jetzt auch einen neuen Heilkreis ins Leben gerufen, in Präsenz in Karlsruhe, aber den wird es auch online geben, wo ich einfach auch Leserinnen ansprechen möchte, auch da nochmal hinzuschauen, gerade solche Inhalte wie in dem dritten Kapitel, ne? Wo will mein Herz hin? Wo ist meine Sehnsucht? Was habe ich mir schon seit 1, 2, 3 Jahrzehnten vielleicht nicht mehr erlaubt, ja, auf einen Baum zu klettern oder im Wald laut zu schreien oder irgendwas zu machen, wo ich richtig so das Gefühl habe, boah, da explodiert die Lebenskraft in mir, ja. Da ist meine Kraft, da ist meine Freude, da will ich wieder hin. Ja,
ein Purzelbaum habe ich neulich gemacht. Ein Purzelbaum.
Sehr schön.
Und es war großartig.
Hast du es deinen Kindern erzählt oder waren sie dabei?
Die Kleinste war dabei, die hat sie mich vorgemacht und dann dachte ich, das probiere ich jetzt mal. Das, also ich sag's mal so, meine Ohrflüssigkeit ist nicht mehr so, mir war sehr schwindelig, aber, genau, aber es war trotzdem super.
Ja, aus der Komfortzone rauszukommen, die ja ganz oft gar keine Komfortzone ist. Ne, sondern ein Korsett, was viel zu eng ist also wir können so viel leben in unserem Leben, wenn wir uns das erlauben, ne, wenn wir diese Gedanken loslassen von eine Frau macht das nicht, eine Mutter macht das nicht, wenn ich das mache, bin ich nicht sexy oder nicht attraktiv oder irgendwas, scheiß drauf, ja, ich weiß nicht, schneide das raus, wenn du willst, aber ja.
Niemals, niemals.
Niemals, okay, weil das ist das echte lebendige Leben, ja, und du hast halt nur eins, dann mach was draus, ja, und erlaube dir nicht weniger als das Beste für dich zu fordern, ja, weil die ganz oft sagen dann Frauen auch, ja, also wenn ich jetzt mehr auf meine eigenen Bedürfnisse achte, dann merken das meine Kinder und mein Mann und dann geht die Beziehung flöten, nee, im Leben nicht, wenn du echt bist, dann hast du die Menschen um dich, die dich echt haben wollen. Ja, vielleicht sagen die dann, oh, früher war es aber angenehmer, als du die ganze Hausarbeit doch selber gemacht hast. Ja, kann sein, ja. Aber eine glückliche Mutter ist so viel mehr wert, als eine aufgeräumte Küche, wo du vom Boden essen kannst. Ja,
das stimmt. Also
das ist das, wo die Kinder sagen, hey, super, also Kind sein ist toll. Und jetzt höre ich nicht diesen Spruch, irgendwann fängt das echte Leben für dich an oder der Ernst des Lebens, sondern ich kann an meiner Mutter, ich kann an meinem Vater sehen, das ist toll, erwachsen zu sein. Die wissen so viel, für Kinder sind wir allmächtig, aber wir sind auch oft sehr starr für Kinder, ne? Und so unlebendig. Und ich glaube, das ist das Beste, was wir vorleben können, weit und frei zu sein, ganz egal, was es für dich bedeutet, aber dass du das findest, und das weitergibt und das ist das größte Geschenk, was wir unseren Kindern machen können.
Ich saß neulich mit meiner Tochter im Auto und dann hat sie gesagt, Mama, ich mach mal mein neues Lieblingslied an. Und dann kam Blast from the Past, es kam Natasha Bedingfield Unwritten. Also das kenne ich auch noch von früher. Es kommt alles wieder. Und dann habe ich das erste Mal im Auto, kann ich am besten Musik hören, habe ich den Text richtig gespürt. Und dann haben wir beide voll mitgesungen und dann habe ich geheult und dann ging der mir so nah, weil sie singt, fühl den Regen auf deiner Haut, schau aus dem Fenster, die ungeschriebenen Worte, die dir fast schon auf der Zunge liegen und der Rest ist immer noch ungeschrieben. Also wie man sich selbst so immer noch als ungeschriebenes Blatt fühlt und einfach die Chance ergreifen muss, sein Leben zu leben. Und dann habe ich gesagt, oh, ich fühle mich immer noch unwritten. Ich fühle mich immer noch unwritten. Ich habe immer noch das Gefühl, es gibt so viel zu leben und so viel zu tun und ich bin immer noch so neugierig auf alles. Genau wie du. Und dann habe ich das gepostet auf Instagram und dann hat eine geschrieben, die ist jetzt noch nicht mal 30, die ich auch persönlich kenne. Was? Mit Mitte 40 ist es immer noch so. Und ich so, ja, dieses Gefühl, buh, jetzt bin ich aber erwachsen, das wird sich, glaube ich, nie einstellen. Vielleicht, wenn ich meinen eigenen Grabstein bestelle, bevor ich in die Grube falle. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht denke ich dann immer noch so, huh, was kann ich da draufschreiben? Ja, also das kommt nicht. Also uns wird als junge Menschen wird uns eingebläut und dann bist du erwachsen. Und man lebt dann eigentlich, man tut dann sein ganzes Leben so, als wäre man erwachsen. Und dann steht man vor seiner eigenen Waschmaschine und denkt sich, ich habe echt ein Lieblingsprogramm auf meiner Waschmaschine. Bin ich jetzt erwachsen? So. Aber irgendwie fühle ich mich immer noch nicht erwachsen. Und eigentlich ist das der richtigere Ansatz zu leben, dass man ja eigentlich nie erwachsen wird. Und das versuche ich meinen Kindern auch mitzugeben. Aber, und ich glaube, das ist sehr feministisch, dass man einfach nicht sagt, ich gehe in diese Rolle der erwachsenen Frau, das ist, was man tut als erwachsene Frau, sondern spielerisch zu bleiben und albern und Witze zu machen und Purzelbäume und zu gucken, ob Ratschlagen noch geht und dann Rückenschmerzen zu haben. Aber ich finde dein Buch durch und durch feministisch. Ich bin eher so der nüchterne Typ. Das heißt, mit den Ritualen in der Mitte des Buchs habe ich ein bisschen gefremdelt, ich sag's dir ehrlich. Aber du schreibst ja selber, man kann das auch nur als Inspiration nehmen, wenn man eher so der aufgeräumte Typ ist. Man muss jetzt nicht irgendwie einen Blumenkranz flechten oder was malen zusammen. Aber ich finde, es sind viele Übungen dabei. Da muss man jetzt keinen Freundesclub einberufen. Die kann man toll auch mit der Tochter mal machen, wenn man sich Zeit nimmt. Mal eine Mindmap machen. Was denkst denn du, was macht eine Frau aus? Was ist eine Frau? Und vielleicht kann man da auch über Binarität sprechen, ne? Dass eigentlich man, dass man zwar biologisch eine Frau ist, aber dass man nicht von seinen Aufgaben oder von seinen Talenten eine Frau ist, in Anführungszeichen, sondern dass die Welt offen ist.
Ja. Das haben wir ja gemacht, ne? Rollen oder Verhaltensweisen bestimmten Geschlechtern zuzuordnen. Das ist ja menschlich einfach, ne? Und natürlich heißt dieses Buch, sei stolz, eine Frau zu sein. Aber im Grunde geht es darum, lebe dein Leben, ja, voll. Nimm alles, ja, so wie du es beschrieben hast. Wunderschön, ja.
Und was ich total schön fand, war auch, ich glaube, das kommt in meine kleine Menarche, in mein Körbchen für meine Tochter, vielleicht ein Schmuckstück besorgen. Mit einem roten Stein. Das fand ich total schön, dass man praktisch nochmal so eine Geste hat, so ein Symbol irgendwie, dass es was Schönes ist, dass es was Besonderes, wenn es auch nichts Schönes vielleicht ist in erster Linie, weil man es vielleicht doch auch ein bisschen unangenehm findet, aber dass es was Besonderes ist. Nicht alles muss ja schön sein, vielleicht ist es einfach was Besonderes und ein besonderer Moment. Und da sind ein paar Sachen drin, die ich echt gut fand. Aber je länger wir sprechen, denke ich jetzt eigentlich umso mehr, ich sollte mal ein, zwei Freundinnen anrufen, ob die nicht vielleicht doch ihre Töchter mal mitbringen und wir einen Kuchen essen und einfach mal über so ein paar Sachen zusammensprechen. Und dann ist es vielleicht nicht mehr so blöd, sondern vielleicht ist es dann ganz interessant für alle. Und vielleicht ist es schön, auch von den anderen zu lernen, so wie ich erzählt habe, wie das war, als ich meine erste Regel hatte.
Absolut, ja.
Und wie man da auch eigentlich, wie ich immer noch in mir dieses Mädchen spüre, das 12 ist und man sitzt im Sportunterricht auf der Bank oder in der Umkleide und sagt, ich habe gehört, die Susi, die hat's schon. Ich habe gehört, die Katrin hat's auch schon. Echt? Oh, krass. das ist immer noch, also die Gespräche sind immer noch die gleichen. Das hat sich nichts geändert. Und das Mädchen in mir, das hätte vielleicht Lust, doch nochmal mit einer Susi oder einer Katrin drüber zu sprechen, wie das für sie war und ob die ihre Mutter was ihr erzählt hat oder nicht. Und ob das auch ernst genommen wurde, wenn man Bauchschmerzen hatte. Oder jetzt stell dich nicht so an, das haben alle jeden Monat.
Ja. Also da sind ja auch viele Übungen dabei, du hast schon gesagt, ne, so was Kreatives und so, was auch mit vielen, mit Mädchen im Grundschulunterricht Grundschulalter schon möglich ist, ne? Nicht erst für eine Feier zur ersten Menstruation, weil wir sind ja vom ersten Tag, wo wir unsere Tochter begleiten dürfen, sind wir ja Mütter und Vorbild als Frau, ja. Und deswegen wünsche ich mir, dass Frauen das auch schon früher lesen, gerade die Frauen, die vielleicht noch nie so in Kontakt waren mit ihrer Weiblichkeit oder überhaupt darüber nachgedacht haben, was bedeutet es für mich, Frau zu sein? Ja, lasse ich mich einschränken durch die und die Vorgaben und so weiter. Und ich glaube, dass da in uns allen noch Entfaltungsmöglichkeit ist, ne, da nochmal genauer hinzuschauen. Und deswegen, ja, einfach diese Reflexion für sich selber anzunehmen und zu schauen, wo möchte ich hin, wie möchte ich Frau sein Leben und was möchte ich weitergeben. Und natürlich gibt es da ganz unterschiedliche Rituale, ist ein großes Wort für vieles, ja. Es sind Übungen auch drin, es sind auch Gesprächskreise angeregt, was natürlich auch möglich ist, dass du dich erstmal mit 2, 3 Mamas zusammenhockst und sagst, hey, wie geht's denn euch jetzt? Ja, kommt ihr auch so langsam Richtung, ne, Menopause und wie ist denn das jetzt? Ja, die Tochter blüht auf sozusagen, jetzt körperlich, und bei uns geht's jetzt so langsam so, ne, rückwärts irgendwie, Gebärfreudigkeit und so. Wie geht's euch damit? Ja, ihr entspricht auch immer weniger dem Schönheitsideal. Wie geht's uns damit als Frauen? Und darüber vielleicht auch zu sagen, hey, und das Thema, das könnten wir doch mal mit unseren Mädels zusammen machen. Ja, wir machen einfach mal ein Picknick zusammen im Sommer oder was auch immer. Wir gehen zusammen in die Sauna, keine Ahnung. Ja, und leiten da irgendwie in was Beisammensein ein, was genau zu uns passt. Ja, mhm. Weil es gibt ja so viele Übungen in meinem Buch, die sich sehr gut für ein Menarche fast einigen, aber eignen, so rum, ne? Aber eben auch vieles, was du mal so im Alltag machen kannst. Und das ist auch das, was bei mir viel mehr zum Tragen kam mit meinen Töchtern, ne? Nicht das große, bombastische und jetzt ist da dieser Tag und boah, da will eh schon keiner hin, weil da wissen wir, es geht um Blut oder so.
Und alles Essen ist rot, kann man machen, muss man nicht.
Genau, also ne, es gibt viele Ideen, wie Frau es machen könnte, aber du musst nicht. Ne? Du wählst das, was für dich und deine Tochter passt. Und selbst wenn du jetzt ein Mega-Fest machen willst, ja, und deine Tochter sagt, nee, nein, nicht mit mir, ja, dann kannst du schauen, was brauche ich für mich an der Stelle. Ne? Als Mutter einer Tochter, die jetzt durch die Pubertät geht. Was macht es mit mir? Ja, habe ich mir schon mal auf die Schultern geklopft, wie ich die hingekriegt habe, ja, was ich ihr vorgelebt habe und wo sie jetzt steht, und freue mich daran. Ja.
Ich habe noch eine Stelle mitgebracht, die mir besonders, 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 besonders gut gefallen hat. Ich habe ja immer eine Lesestelle eigentlich dabei. Ich hoffe, es wird jetzt nicht total komisch für dich, dass ich was aus deinem Buch vorlese. Pass auf.
Immer her damit.
Das ist meine Lieblingsstelle.
Okay.
Auf Seite 102. Wenn wir Kinder ermutigen, sie selbst zu sein, sich treu zu bleiben und sich in Selbstliebe zu üben, kann das manchmal echt anstrengend sein. Denn die meiste Zeit werden sie fieserweise gerade dann versuchen, sie selbst zu sein, wenn wir irgendwas von ihnen wollen. Was tun? Ein guter Maßstab für das eigene Tun im Krisenfall Eltern-Kind ist immer nachzuspüren, worüber ich mich ärgere, vor allem, wenn ich das laut tue. Kritisiere ich mein Kind oder ein Verhalten? Das ist ein himmelweiter Unterschied und trägt entscheidend dazu bei, ob unsere Teenager-Tochter sich geliebt fühlt oder nicht. Auch wenn wir die Eltern sind und manches einfach entscheiden müssen in Bezug auf ihren Wert und auf Respekt, sollte Gleichberechtigung für alle Familienmitglieder gelten. Noch ein Grund mehr, dass wir immer wieder versuchen dürfen, uns zunächst einmal selbst zu lieben mit all unseren reizenden Macken. Und es fasst das ganze Buch so gut zusammen, finde ich. Also es ist durch und durch feministisch, auch wenn es einem im ersten Moment nicht so vorkommt. Und manchmal, ich sag's dir ehrlich, dachte ich, das ist fast eh so mit so Rituale und Räuchern und so. Aber man kann das machen, man muss es nicht. Aber ich finde cool, dass du auch Frauen, die vielleicht durch die Tür reingehen in das Buch sozusagen und sagen, oh, da hoffe ich, da finde ich jetzt schöne Anregungen, die kriegen eigentlich so einen feministischen, so einen feministischen Schwung von rechts und links, dass sie eigentlich mal über sich selbst nachdenken müssen und wie sie sich selbst sehen und ob sie zu sich selbst großzügig sind, ob sie sich selber vielleicht schämen und wofür, und dass sie da eigentlich rauskommen müssen und zu sich selbst stehen müssen. Und ich glaube, das ist auch der Schritt, gelassen mit Teenagern umzugehen. Diesen einen Satz, kritisiere ich dein Verhalten oder dich? Den sage ich meiner Tochter jetzt übrigens seit neuestem. Ich kritisiere gerade nicht dich als Person, nur dein Verhalten, dass du hier wieder deine Klamotten hast liegen lassen. Das hat nichts mit dir zu tun, nur was du gemacht hast.
Ja.
Und das finde ich ganz gut, weil wir wirklich, sie ist auf Hormonen und ich bin voll auf Hormonen. Und da knallt es manchmal, wie bei meiner Mutter damals mit mir. Und dann muss man aber eben sich in die Augen schauen und ehrlich sein und sagen, hey, bei mir ist viel durcheinander gerade und bei dir auch. Und es ist okay. Weißt du, was mir auch sehr gut gefallen hat? Eine Sache noch. Damit habe ich auch erst gefremdelt und dann dachte ich, nee, ist eigentlich echt schön, dass es so Übungen gibt, wo man auch sich körperlich wieder ein bisschen annähert. Bei so großen Kindern ist es manchmal so, dass dieses Knuddeln und den Arm nehmen, die sind dann schon so, nee, lass mal, ich muss jetzt auch, küss mich nicht vor anderen, so, ja. Und dabei gleichzeitig haben die das immer so in Phasen, dass sie eigentlich wieder zurück wollen. Dass sie eigentlich merken, oh Gott, jetzt, wenn ich durch diese Tür gehe, dann kann ich nicht mehr zurück. Oder zumindest fühlt sich so an. Und da sind so ein paar Übungen, die haben wir jetzt nicht zwingend umgesetzt, aber die haben mich nochmal daran erinnert, wie wichtig das auch ist, dass man sich in den Arm nimmt, dass man auch dieses nicht abreißen lässt, sondern dass man sich knuddelt und dass man dem Kind die Möglichkeit gibt, in den Arm zu kommen und sich nah zu sein. Wie gesagt, ich habe zwei kleine Kinder, die holen sich das einfach, wenn die Umarmungen brauchen. Und die große, die ist jetzt so zwischen den Stühlen.
Ja.
Das fand ich wirklich sehr schön.
Ja, also es ist auch, ich glaube, dass wir unsere Teenager zu früh sich selbst überlassen, akzeptieren, so irgendwie, die brauchen uns nicht mehr, weil wir das auch so hören in der Gesellschaft immer wieder. Aber wir überlassen sie damit auch einer Orientierungslosigkeit. Und die Orientierung bietet heute das Handy mit allem Schrott, den ich da auch finde, ja, inhaltlich. Und die Orientierung bietet dann eine Peer Group, wo ich heute BFF bin und morgen trage ich den falschen Pulli und bin keine BFF mehr. Ja. Und das ist so schlimm, ne? Weil dann sind die Jugendlichen wie so lauter kleine Bötchen auf dem stürmischen Meer und der Leuchtturm Eltern ist nicht mehr sichtbar. Ja, und also die können versuchen, gemeinsam irgendwo durch diesen Sturm durchzunavigieren und sich ermunternde Worte zuzurufen, aber letzten Endes besteht die Gefahr, dass sie da irgendwo untergehen, ne? Dass sie sich auch an falsche Gruppen andocken und so weiter, wenn sie nicht immer wieder das Gefühl haben, auch wenn ich kratzbürstig zu meiner Mutter war, ich kann jetzt wieder kommen, weil ich Mist gebaut habe und ich gerade nicht weiter weiß. Ja, diese Tür wirklich immer offen zu lassen und eben, wie du gesagt hast, auch zu akzeptieren, dieses Kind ist jetzt so überfordert mit Hormonen, körperlicher Umbau, Umbau im Gehirn, ja, die empfindet womöglich die Welt jetzt gerade komplett als feindlichen Ort. Und wenn ich jetzt noch komme und sage, aber hier liegt auch noch eine Unterhose, ja, und dann ist es manchmal zu viel, ja. Und dann dürfen wir auch da bei aller Berechtigung zu sagen, hey, das und das erwarte ich auch als Mitarbeit im Haushalt oder was auch immer. Aber immer mal wieder auch da einen Schritt in Liebe zurückzutreten und zu sagen, wenn das jetzt ein Trotzkind wäre, würde ich anders reagieren. Und Pubertät ist ähnlich. Ja, und da einfach mit Liebe wieder hinzuschauen und zu sagen, okay, was brauche ich jetzt? Ja, zu sagen, okay, meine Wünsche haben eine Berechtigung und aus Liebe zu meiner Tochter mache ich es jetzt, anstatt hier nochmal einen Fass aufzumachen. Ja, weil ich merke, sie kommt so und so aus der Schule und ich erinnere mich, wie es damals für mich war. Ja, und da, also, ne, das, ich denke immer wieder darüber nach. Also wir sollten keine Opfer bringen, sondern wir sollten aus Liebe was geben. Ja, weil wenn wir aus der Fülle was geben, dann nimmt es uns nichts weg. Dann, wenn wir das immer wieder in uns nachnähren, können wir großzügig sein und aus der Fülle geben. Und ich glaube, das ist auch so wichtig, ne? Ja.
Oder sich manchmal auch einfach erlauben, jetzt die Kraft nicht zu investieren.
Ja,
ich muss jetzt hier nicht konsequent sein. Ich muss, wenn ich selber gerade merke, ich kann es gerade, ich bin so fertig, dann lasse ich es jetzt einfach mal. Dann sage ich, egal, machen wir später. Mir wurscht. Ja. Dann lass
in
es
Liebe
einfach.
Für mich und für dich.
Ja.
Ja.
Ich habe einen ganz witzigen Spruch neulich gehört. Der ging so, die Atemübungen aus dem Geburtsvorbereitungskurs braucht man gar nicht in der Geburt, sondern erst 12 Jahre später.
Auch schön, ja.
Der trifft es ganz gut. Ich wollte noch mal kurz zusammenfassen, für wen ich denke, dass dein Buch perfekt geeignet ist. Also für alle auf jeden Fall, die sich mit ihrer eigenen Körpergeschichte noch mal auseinandersetzen wollen, fand ich total wertvoll. Für alle, die natürlich auch ihre Töchter durch diese Zeit begleiten wollen, die bei Mädchen einfach auch nochmal den körperlichen Aspekt hat, viel stärker durch die Menstruation, finde ich. Oder anders. Bei Jungs ist es einfach anders. Frag mich nochmal in 10 Jahren, wenn der Kleine groß ist. Und natürlich für alle, die einfach ihre Kinder im Teenageralter haben und auch ihr eigenes Leben noch mal ein kleines Stückchen betrachten wollen und vielleicht neu sortieren wollen. Nichts bleibt, wie es ist. Alles sortiert sich immer wieder neu. Jeden Tag hat man die Chance, neue Entscheidungen zu treffen. Jeden Tag hat man die Chance, großzügiger mit sich zu sein, großzügiger mit dem Kind. Und gerade die Selbstreflexion fand ich hervorragend, weil ich glaube wirklich, erst wenn man mit sich selber einigermaßen klar ist, kann man auch wirklich in Verbindung treten und die Verbindung gut halten, auch in so schwierigen stürmischen Zeiten wie der Pubertät. Insofern danke ich dir sehr für dieses Buch. Wie gesagt, sei stolz, eine Frau zu sein. Also ich fand den alten Titel auch besser. Aber gut, wenn der Verlag das so meint, lasst euch nicht abschrecken. Es ist wirklich ein super Buch. Vielleicht ist es auch genau das richtige Buch für jemanden, den der Titel total interessiert. Und eine Frau, die dadurch nochmal ganz viel über Feminismus lernt. Das hast du nämlich einfach hier reingestreut in das Buch. Das finde ich großartig. Und deshalb empfehle ich dieses Buch sehr gerne und freue mich sehr, dass du dir die Zeit für unser Gespräch genommen hast. Vielen Dank.
Ja, danke dir auch für dieses wunderbare Gespräch und deine schönen Rückmeldungen.
Auf bald. Tschüss.
Tschüss.